ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 1. April. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Kai Küstner aus Dakar und Stefan Niemann aus Hamburg.
Ja, wie schön, Stefan, dass wir als Duett sozusagen heute zusammen Premiere feiern.
Yes, we can. Sehr gut.
Ja, ist ja jetzt nicht so, dass wir noch nie eine Sendung zusammen bestritten hätten, aber hier bei den Streitkräften ist es tatsächlich das erste Mal gemeinsam. Wir werden zusammen eine kleine Reise in die Vergangenheit antreten, nach Afghanistan zum Karfreitagsgefecht vor 15 Jahren. Aber wir reden natürlich auch über die Gegenwart und vielleicht auch ein bisschen über die Zukunft. Wir reden auch viel über Trump und Putin. Und weil du ja lange Washington-Korrespondent warst, Stefan, hätte ich direkt mal eine Frage zum Einstieg an dich. Ist das eigentlich gang und gäbe, dass US-Präsidenten Journalistinnen oder Journalisten anrufen und sagen, hör mal, ich muss ja jetzt mal was loswerden, schreib mal mit oder hör mir mal gut zu?
Also von Obama und von Biden kenne ich das nicht, aber zumindest bei Trump gehört es zu seinen leichtesten Übungen. Das stimmt, schon in seiner ersten Amtszeit hat der US-Präsident häufig im Frühstücksfernsehen angerufen, meist bei seinem Lieblingssender, dem erzkonservativen Fox. Der prominente Anrufer aus dem Weißen Haus hat sich damit unter ungefragt so lange ausgelassen, dass die armen Moderatoren gar nicht wussten, wie sie ihn elegant wieder loswerden und in die Werbepause rüberkommen. Also für diesen Präsidenten Kai ist der Anruf bei einer TV-Journalistin absolut nichts Ungewöhnliches. Das macht er alle drei Tage.
Gut, es ist diesmal nicht Fox gewesen, aber US-Präsident Donald Trump hat diese Tradition so ein bisschen fortgesetzt, hat die NBC-Reporterin Kristen Welker angerufen und gesagt, er sei stinksauer auf Russlands Präsident Putin, wie Welker dann in ihrer Sendung verkündete.
Just hours ago, President Trump called me to tell me he is, quote, pissed off with Russia's President Putin.
Und Trump, sagte Welker, habe auch gedroht in dem Gespräch, wenn es keinen Deal zum Frieden in der Ukraine gäbe und er glaube, dass Russland dafür verantwortlich sei, werde er sämtliches Öl, das aus Russland stamme, mit scharfen Sanktionen belegen. Jetzt wissen wir, dass Trump nicht gerade geradlinig ist in seiner Politik, aber das klang, so zumindest der erste Eindruck, fast nach einer 180-Grad-Wende, nachdem er bislang immer der ukrainische Präsident Zelensky den Ärger von Trump eher zu spüren bekam. Ich habe kurz gedacht, wie prophetisch, nachdem unser Kollege von der Zeit, Michael Thumann, im Gespräch mit Anna Engelke in der letzten Sendung sagte, mal sehen, ob Trump irgendwann die Geduld mit Putin verliert. Aber Stefan, kurz danach an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Washington, wie man an den Hintergrundgeräuschen unschwer hört, klang Trump dann schon wieder etwas anders, gefragt nach Putin von einem Reporter.
I don't think he's going to go back on his word. I've known him for a long time. We've always gotten along well.
Er glaube, dass Putin zu seinem Wort stehe, in Klammern zum Thema Waffenstillstand. Und Trump fügte dann noch an, hat er schon öfter mal so gesagt, er sei immer gut mit Putin zurechtgekommen. Jetzt ist ja offensichtlich, dass der Mann im Kreml auf Zeit spielt, um nicht zu sagen mit Trump spielt, bei seinen Kriegszielen bislang auch keinerlei Abstriche macht. Ich bin mal gespannt, wie du das gleich einschätzt, Stefan. In der Lage mag sein, dass Trump einmal kurz aufblitzen lassen wollte, dass seine Geduld nicht unendlich ist, dass er zumindest mal ein Quäntchen Druck auf Putin aufbauen wollte, wo die Europäer ihn ja geradezu anflehen, bei jeder Gelegenheit ausnahmsweise auch mal ein bisschen Putin unter Zugzwang zu setzen. Aber kann auch sein, dass er wieder in die gewohnte Richtung einschwenkt. Bislang hatte man ja eher den Eindruck, Druck macht Trump viel lieber auf den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Und genau das hat er jetzt wieder getan, wie wir gleich bei dir in der Lage hören werden. Was wir auch noch vorhaben, ist ein aus meiner Sicht wichtiges Stück Erinnerungskultur, aber es ist eigentlich viel mehr als das. Vor genau 15 Jahren, nämlich am 2. April 2010, gerieten in Nordafghanistan deutsche Soldaten in einen Hinterhalt der Taliban, lieferten sich das schwerste und längste Gefecht seit Bestehen der Bundeswehr damals. Dieses Karfreitagsgefecht ist für die Hinterbliebenen der Getöteten, für die Verletzten, für die Traumatisierten, eigentlich für alle, die damals in Afghanistan dienten, für die Bundeswehr insgesamt ein Tag des Innehaltens, des Gedenkens. Und auch wenn der Einsatz mittlerweile ja Geschichte ist und die Ära der großen Auslandseinsätze hinter uns liegt, der Fokus also klar auf die Vermeidung eines Krieges mit Russland liegt, aus diesem Gefecht keine Lehren zu ziehen, wäre ein Fehler, sagt uns Wolf Greges, Buchautor und Afghanistan-Veteran.
Für den einzelnen Soldaten, der vorne liegt, das Mündungsfeuer der Taliban sieht, für den macht es keinen Unterschied, ob das ein Mündungsfeuer der Taliban ist, ein Mündungsfeuer ja, irgendeiner Miliz oder eines russischen Soldaten, das macht für den keinen Unterschied. Das fühlt sich vorne immer gleich an. Auch wenn natürlich der Russe gepanzerte Verbände hat, die Afghanen nicht hatten. Und wenn der Flugzeuge hat und wenn der Drohnen hat. Aber runtergebrochen, sozusagen auf das Elementarste des Soldaten, des Kampfs, abgesessen mit dem Gewehr gegen einen Feind, der mir auf 100, auf 200 Meter gegenüber liegt, ist es immer das Gleiche. Ob nur im Staub vor Isar Kehl oder im Eis Nordosteuropas.
Wolf Greges, der diesen Staub Afghanistans selbst erlebte, hat gerade ein Buch zum Karfreitagsgefecht veröffentlicht mit durchaus spannenden neuen Erkenntnissen und Antworten, nachdem mein Kollege Christoph Heinzle und ich ja in aller Bescheidenheit sagen können, mit unserem Podcast Killed in Action aus dem Jahr 2019 eine Menge Fragen zu diesem Gefecht aufgeworfen zu haben. Und zu diesem schicksalhaften Tag insgesamt. Dazu also gleich mehr. Stefan, vorher aber alles zur aktuellen Lage mit dir.
Ja, danke Kai. Nirgendwo sehnt man sich mehr nach einer Feuerpause, einem Waffenstillstand oder einem abgesicherten Frieden als in der vor 3 Jahren überfallenen und kriegsgeplagten Ukraine. Man ahnt es. Wir sind aber leider immer noch weit davon entfernt, dass die Waffen schweigen. Russland greift die Ukraine nach wie vor Nacht für Nacht mit 100 bis 200 Drohnen an, mitunter auch mit Raketen. Laut ukrainischer Luftwaffe verfehlen die meisten dieser Angriffe ihr Ziel oder die Drohnen werden von der Flugabwehr zerstört. In Charkiw gab es jedoch Tote und Verletzte. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine war mehrere Nächte in Folge Ziel russischer Bombardements. Und Kai, auch Russlands Militär meldet allnächtliche Drohnenangriffe und die angeblich erfolgreiche Abwehr. Die Gouverneure der betroffenen Regionen Bryansk und Kaluga, also südwestlich von Moskau, teilen auf sozialen Netzwerken mit, es habe aufgrund der Angriffe keine Schäden gegeben. Man darf das bezweifeln, es mag zur Kriegspropaganda gehören. Wir wissen ja vieles nicht und bekanntlich können wir die Angaben beider Kriegsparteien nicht unabhängig überprüfen.
Wie sieht's denn sozusagen an der Frontlinie aus? Gibt's da irgendwie nennenswerte Verschiebungen?
Die gibt es tatsächlich, denn von der Weltöffentlichkeit kaum registriert, versucht die Ukraine ihre Verhandlungsposition offenbar auch mit einem weiteren militärischen Vorstoß auf russisches Gebiet zu verbessern. Ich rede jetzt nicht von einem großen Angriff wie im vergangenen Sommer auf Kursk, da hattet ihr ja breit berichtet. Aber laut Analysen des von uns regelmäßig genutzten Institute for the Study of War konnten ukrainische Einheiten mehrere Dörfer entlang der Grenze einnehmen, darunter Demidowka und Popivka. Der Kiew Independent berichtet, die ukrainischen Streitkräfte seien in der Region Belgorod 3 bis 4 Kilometer vorgerückt auf russisches Gelände. Die Operation, bei der Panzer und Drohnen eingesetzt wurden, soll bereits am 18. März begonnen haben, berichtet die New York Times unter Berufung auf anonyme ukrainische Militärquellen. Videos in sozialen Netzwerken zeigen Abwürfe von Bomben durch ukrainische Kampfflugzeuge, die wohl Brücken in der Region zerstört haben. Die Ukrainer sollen auch den US-Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS eingesetzt haben. Als Reaktion seien von Russland tschetschenische Einheiten und Marineinfanterie verlegt worden. Russische Militärblogger schildern heftige Gefechte dort.
Das klingt, Stefan, alles so ein bisschen danach, als würden die Ukrainer gerade auch mit Blick auf mögliche Verhandlungen zu beweisen, versuchen, dass man ja weiter zu Offensiven in der Lage ist, ähnlich wie damals in Kursk, auch wenn du, glaube ich, richtig sagst, das ist von der Dimension her überhaupt nicht vergleichbar. Oder was glaubst du, was bezwecken die Ukrainer da mit diesem Vorstoß in Richtung Belgorod?
Genau ist das natürlich nicht kommuniziert, die Kriegsziele. Und du hast recht, die Operation ist deutlich kleiner. Aber die meisten Experten sind sich einig, dass sie sagen, das dient ein bisschen der Ablenkung. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen, russische Einheiten anderswo zu binden, um den Druck von der Region Kursk ein wenig zu nehmen. Natürlich ist es auch gut für die Moral in der kriegsgeplagten Ukraine, kein Zweifel. Und dann ist es natürlich auch die Nadelstichpolitik, dass man Putin noch was abtrotzt, was man dann in Verhandlungen, wann immer die dann konkret stattfinden, wieder ins Spiel bringen kann, um sich da in eine bessere Position zu bringen. Das Institute for the Study of War berichtet übrigens auch von verstärkten russischen Angriffen bei Toretsk in der Region Donetsk und bei Scherepjanka in der Region Saporizhia. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte ja, Kai, wiederholt vor geplanten Offensiven der Russen gewarnt. Putin habe die Absicht, mehr Land zu erobern, anstatt ernsthaft zu verhandeln, hatte er gesagt. Dazu passen die Meldungen aus dem Kreml, denen zufolge Russlands Streitkräfte ab Juli von Rekruten in Rekordzahl verstärkt werden. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges hat Putin am Montag 160.000 junge Männer zwischen 18 und 30 Jahren zum Wehrdienst einberufen. Russlands Machthaber demonstriert also Stärke und macht keinerlei Anstalten, sich Richtung substanziellem Waffenstillstand zu bewegen, Kai.
Ich fürchte, danach sieht's aus. Und in Europa vermutet man ja ohnehin schon seit langem, Putin würde auf Zeit spielen und sowohl die Ukraine als auch die USA hinhalten. Und deshalb reagiert man von EU-Seite auch mit mehr als nur mit dem Schulterzucken, oder?
So ist es. Die festgefahrenen Verhandlungen führen zu Frust und lauter werdender Kritik am Kreml auf beiden Seiten des Atlantiks. Das geht also über Trump hinaus. Die EU-Außenbeauftragte hat Russland am Montag gedrängt, guten Willen zu zeigen und einem Waffenstillstandsabkommen zuzustimmen. Kaja Kallas sagte, ukrainische Kinder zurückzugeben, die nach Russland deportiert worden waren, sowie Kriegsgefangene freizulassen, das könnten Gesten sein, die Russlands guten Willen belegten. Und wer ihr zuhört, Kai, der spürt, da werden jetzt sozusagen die strategischen Reserven an Geduld verbraucht.
Vor 3 Wochen hatte die Ukraine einem bedingungslosen Waffenstillstand zugestimmt. Und 3 Wochen später spielt Russland immer noch Spielchen und will nicht wirklich Frieden. Wir müssen uns fragen, wie können wir den Druck auf Russland erhöhen?
Und dann ist ja jetzt Annalena Baerbock überraschend noch einmal nach Kiew gereist. Sie war ja während ihrer Amtszeit gleich mehrfach in Kiew gewesen. Einmal habe ich sie da auch begleitet auf einer dieser Reisen. Was war ihre wichtigste Abschiedsbotschaft? Ging es da auch darum, Druck auf Putin auszuüben?
Ja, so ist es. Die Grünen-Politikerin betonte gleich nach ihrer Ankunft, es gelte zu zeigen, dass wir Europäerinnen und Europäer ohne Wenn und Aber an der Seite der Ukraine stehen und sie jetzt erst recht unterstützen. Baerbock warnte die USA, Kreml-Chef Putin in den Verhandlungen mit Russland über einen Waffenstillstand auf den Leim zu gehen, so hat sie das gesagt. Die geschäftsführende Außenministerin sagte wörtlich, es ist Putin, der auf Zeit spielt, keinen Frieden will und seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg fortsetzt. Das müsste Donald Trump eigentlich aus der Seele gesprochen haben. Du hast ja seine extrem angefressene Formulierung schon eingespielt, Kai. Dem US-Präsidenten ist angesichts der Hinhaltetaktik Putins der Kragen geplatzt. Aufgebracht hat Trump, dass Putin Selenskys Glaubwürdigkeit und Rechtmäßigkeit als Präsident der Ukraine infrage gestellt und vorgeschlagen hatte, die Ukraine unter UN-Kontrolle zu stellen, um Neuwahlen abzuhalten. Und da Trump niemand ist, der seinen Unmut im Stillen brodeln lässt, griff er zum Telefon und rief beim TV-Sender NBC an. Und so erfuhr die Welt von der Saulaune des Präsidenten und seiner Drohung mit Sekundärzöllen.
Du hast ja die erste Amtszeit von Donald Trump auch ziemlich hautnah als Washington-Korrespondent für die ARD erlebt. Was glaubst du, was Trump mit dieser Drohung bezwecken will?
Ja, zunächst mal übt er ja immer maximalen Druck aus, um minimale Zugeständnisse am Ende zu bekommen. Ob das aufgeht, werden wir sehen. Aber er droht jetzt konkret, alle Käufer russischen Erdöls mit sekundären Zöllen von 25-50% zu belegen. Das würde also vor allem China, Indien und die Türkei treffen, die ja Russland große Mengen Öls abkaufen. Aber es würde natürlich auch Putins Kriegswirtschaft treffen, weil es Exporte erschwert und dringend benötigte Deviseneinnahmen schmälert. Der US-Präsident sagte übrigens, Kai, er könne diese Zölle binnen eines Monats verhängen und Länder, die dennoch weiter Öl aus Russland bezögen, dürften dann keinen Handel mehr mit den USA tätigen. Eine ziemlich heftige Drohung also, wenn er sie denn wahrmacht.
Und was macht der Kreml? Wie reagiert der darauf?
Ja, kühl. Auf die von Trump angedrohten Sanktionen angesprochen, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow bei einer Schaltkonferenz mit Journalisten nur, man arbeite weiter mit der amerikanischen Seite an allen möglichen Themen, auch an Lösungsansätzen für die Ukraine. Und dann Zitat, dieser Prozess sei zeitraubend, vermutlich wegen der Komplexität der Materie. Präsident Putin bleibe aber offen für ein weiteres Gespräch mit Donald Trump. Dass der Kreml auf Zeit spielt, ist also ziemlich offensichtlich, Kai. Und für diese Woche sei kein Telefonat zwischen Putin und Trump geplant, hieß es dann noch. Man arbeite unter anderem an der Normalisierung der bilateralen Beziehungen. Und bemerkenswert fand ich, dass der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber Wesley Clark Moskaus Strategie bei CNN so beschreibt.
Putin weiß, wie er diesen Krieg gewinnen kann. Die Verhandlungen manipulieren und verzögern, einen Keil treiben zwischen USA und Ukraine, um deren Moral zu zerstören und die russische Bodenoffensive vorantreiben.
Wenn jetzt Trump aber sauer auf Putin ist oder zumindest mal kurz war, dann heißt das aber nicht gleichzeitig, dass sich sein ja doch sehr angespanntes Verhältnis zu Selenskyj, also zum ukrainischen Präsidenten, beruhigt hätte, oder?
Den Eindruck habe ich nicht, nein, denn auch der ukrainische Präsident hat erneut Trumps Zorn erregt. Im Weißen Haus fürchten sie offenbar, Wladimir Selenskyj wolle sich sozusagen vom geplanten Rohstoffabkommen mit den USA davonschleichen. Das würde Trump als Schmach empfinden. Hören wir noch mal kurz, was er im Wortlaut an Bord der Air Force One gesagt hat. Die ziemlich verrauschte Tonqualität, also bitte noch mal entschuldigen.
Ich sehe, dass Selenskyj versucht, aus dem Abkommen über seltene Erden auszusteigen. Und wenn er das tut, hat er ein paar Probleme. Große, große Probleme. Wir hatten einen Deal über seltene Erden abgeschlossen. Und jetzt sagt er, ich will das nachverhandeln. Er will Mitglied der NATO sein, aber er wäre nie Mitglied der NATO geworden. Das versteht er auch. Also, wenn er den Deal nachverhandeln will, hat er große Probleme.
Auch das typisch Trump. Ich kenne das aus der ersten Amtszeit. Maximal starke Aussagen mit minimalem konkreten Inhalt. So versucht der selbsternannte Meister, der Dealmaker, ja irgendwie den Druck aufrecht zu erhalten. Die Unterzeichnung des Abkommens war ja Ende Februar bekanntlich spektakulär geplatzt, als es im Weißen Haus zum großen Eklat kam. Wir hatten ja in einer Sonderfolge darüber berichtet. Vor laufenden Kameras hatten Trump und sein Vize Vance dem ukrainischen Präsidenten Respektlosigkeit und fehlende Dankbarkeit für US-Militärhilfe vorgeworfen. Und der so gedemütigte Selenskyj war ja dann abgereist, ohne das Abkommen zu unterzeichnen. Wenige Tage später kamen aus Kiew dann einlenkende Signale, so habe ich das verstanden. Selenskyj sei zur Unterzeichnung bereit, hieß es da. Nach ukrainischer Lesart sieht das Rohstoffabkommen ja vor, dass die USA und die Ukraine in Zukunft gemeinsam Rohstoffe auf ukrainischem Gebiet fördern und die Einnahmen sollen in einen gemeinsamen Fonds fließen. Wir wissen aber nicht, ob und wann es dazu kommt.
Jetzt hast du Signalgate noch gar nicht erwähnt, also diesen Skandal um das Sicherheitsleck im Top-Trump-Team, mit dem wir uns ja in den beiden vergangenen Sendungen beschäftigt hatten. Ich nehme mal an, wir haben da nicht so viel verpasst. Köpfe sind jedenfalls nicht gerollt in Washington.
Bislang jedenfalls nicht, trotz all der Aufregung und den Rücktrittsforderungen durch die Demokraten. Trump hat im von dir erwähnten Telefoninterview mit der NBC-Kollegin Welker dazu wörtlich gesagt, ich feuere doch niemanden aufgrund von Fake News oder Hexenjagden. Er habe immer noch Vertrauen in Verteidigungsminister Hegseth und den nationalen Sicherheitsberater Mike Walls, der ja den Journalisten Jeffrey Goldberg versehentlich zu diesem Chat eingeladen hatte. Das kann man glauben, muss man aber nicht, Kai. Ich weiß noch aus der ersten Amtszeit, wie wütend Trump auf Pannen im eigenen Team und auf schlechte Presse reagiert hat. Und die New York Times berichtet dann auch, dass er seine Berater gefragt habe, soll ich ihn, also Walls, feuern? Kann also sein, dass doch noch Köpfe rollen, wenn sich die Aufregung gelegt hat und wenn nicht mehr der Eindruck entsteht, der Präsident würde jemanden auf Druck der Medien fallen lassen. So viel also zur Lage, Kai.
Ja, vielen Dank, Stefan, für diesen sehr umfassenden Überblick. Womit wir bei unserem heutigen Schwerpunkt wären, ganz ähnlich wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in diesen Tagen die Schlagzeilen beherrscht, tat das vor 15 Jahren. Einmal der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, der damals übrigens noch gar nicht Krieg genannt wurde. Am 2. April 2010 erlebte die Bundeswehr dabei das schwerste Gefecht ihrer bisherigen Geschichte, das sogenannte Karfreitagsgefecht, nachdem deutsche Soldaten in einen Hinterhalt der Taliban gerieten. Ein tiefer psychologischer Einschnitt für die Truppe damals, aber eigentlich auch für die ganze Gesellschaft, die ja über Jahre im Glauben gelassen wurde, die Deutschen seien eher zum Brunnenbohren am Hindukusch. Jetzt stellt sich die Frage, warum muss und sollte uns das heute noch interessieren? Afghanistan ist vorbei, ein Untersuchungsausschuss des Bundestags hat versucht, den Einsatz aufzuarbeiten. Mein Kollege Christoph Heinzle und ich haben uns ja sehr intensiv mit diesem Gefecht befasst für unseren Podcast Killed in Action im Jahr 2019 und uns bewegt das natürlich heute noch, auch weil es aktuell neue Erkenntnisse gibt. Und deshalb freue ich mich, dass wir das jetzt zusammen besprechen können. Und stelle Christoph gleich mal die Frage zu Beginn, warum ist es 15 Jahre nach diesem Ereignis eigentlich wichtig, darüber zu reden?
Also ich würde sagen, es gibt mindestens zwei Gründe. Zum einen, dieses Ereignis war historisch wichtig, historisch, militärhistorisch. Das haben wir im Militärhistorischen Museum in Dresden gesehen, Kai, wo wir ja neulich zusammen waren. Da gibt es Ausstellungsstücke aus dem Gefecht, unter anderem eine Karte und den Helm einer Sanitäterin. Und gesammelt und aufbereitet hat das dort der Sammlungsleiter Götz-Ulrich Penzel.
Es war ja das längste und ich meine auch heftigste Gefecht deutscher Soldaten nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und so denke ich, ist es für die Bundeswehr schon ein Ereignis, ein wichtiges Ereignis. Vor allem für die natürlich, die vor Ort waren, die daran beteiligt sind. Aber ich denke auch generell für die Bundeswehr. Und ich finde, das muss man eben auch der Nachwelt zeigen oder den Besuchern und zukünftige Generationen, was passiert ist und was das mit den Leuten macht auf beiden Seiten, ne?
Und da kommen wir auch schon zum zweiten wichtigen Aspekt. Das Gefecht zeigt, das Karfreitagsgefecht, was es bedeuten kann, wenn ein Parlament seine Armee in einen Einsatz schickt, in diesem Fall in einen Kriegseinsatz. Gefecht, Tod, Verwundung, Traumatisierung. Kai, lass uns doch noch mal durchgehen für alle, die das nicht mehr so präsent haben, wie dieses Gefecht überhaupt abgelaufen ist, was genau passiert ist damals am 2. April 2010.
Da ist eine Menge passiert. Ich mache das mal sehr gerafft aus diesem Grund. Wir befinden uns, müssen wir uns noch mal vor Augen halten, in einer der mittlerweile gefährlichsten Regionen Afghanistans. Auch wenn die Politik sich ja beharrlich weigerte, von Krieg zu sprechen damals noch. Wir befinden uns im Raum Kunduz, nahe dem Dorf Isar-Kehl. Und an diesem verhängnisvollen 2. April zogen deutsche Soldaten los mit dem Auftrag, eine Straße nahe dem Dorf von Minen, von Sprengsätzen zu säubern. Dabei ist den Deutschen eine Überwachungsdrohne abgestürzt. Kein besonders teures Ding, aber man entschied sich, diese Drohne zu bergen. Und die lag in einem Feld. Überhaupt kein guter Ort, um dort Deckung oder Schutz zu finden. Und, wie sich bald herausstellte, ein Hinterhalt der Taliban. Das ist die Originalatmo aus einem Propagandavideo der Extremisten, die offenbar auf so eine Gelegenheit nur gewartet hatten, die Deutschen so auf dem Präsentierteller vor die Kalaschnikow-Mündung zu bekommen, die dann das Feuer eröffneten. Und einer, der dort im Feld unter Feuer geriet, war der Fallschirmjäger Mike Mutschke.
Die wollten uns einfach nur erwischen und wollten uns eigentlich an diesem Tag komplett vernichten. Das war deren Absicht. Die Intensivität von dem Gefecht, das war vorher so nicht. Und da merkte man schon so, puh, hier haben sie was Größeres vor. Und wenn man so von drei Seiten Feuer kriegt, das ist schon echt anders, ne? Und man muss auch sagen, der Feind kam ja immer dichter, ne? Das waren so Entfernungen zwischen, was weiß ich, 30 und 50 Meter, wo man halt wirklich sagen kann, hat er jetzt Sandalen an oder hat er einfach nur Turnschuhe an, ne?
Die konnte man dann sehen.
Das konnte man schon sehen, ne? Immer wieder aufgetaucht und wieder weg und so. Und die Angst, wenn die jetzt dichter kommen, die kriegen uns alle, ne?
Es gibt dann schnell die ersten Verletzten. Mike Mutschke schafft es irgendwie heraus aus diesem Feuer, aus diesem Feld. Aber dann, kurze Zeit später, zünden die Taliban einen verbuddelten Sprengsatz unter einem gepanzerten Dingo-Fahrzeug, als sich mehrere Soldaten, unter anderem Mike Mutschke, in direkter Nähe befanden. Völliger Filmriss bei ihm, er muss mehrmals wiederbelebt werden, wird ausgeflogen nach Deutschland, wird dort lange behandelt, überlebt mit knapper Not, nachdem eine Gesichtshälfte völlig weggesprengt war. Mike Mutschke ist bis heute schwer gezeichnet, aber er hat sich zurückgekämpft ins Leben. Andere schaffen das nicht. Insgesamt 3 Gefallene, 8 Verletzte hat die Bundeswehr an diesem Tag zu beklagen. Nach über 8 Stunden Gefecht insgesamt, ganz zu schweigen von vielen Traumatisierten, mit denen wir auch gesprochen haben, Christoph. Es stellte sich heraus, dass hunderte Taliban offenbar auf so eine Gelegenheit gewartet hatten. Was dann zumindest bei einigen Fragen aufwarf im Nachhinein, wäre das eigentlich vermeidbar gewesen, dieses Gefecht? Zugführer Philipp Porzig ist im Interview mit uns beiden damals ja wirklich sehr angefasst, geradezu wütend gewesen.
Es sind viele Fehler passiert, weil viele Kräfte der Deutschen oder auch gerade besagte Teile sowas von kriegsgeil sind. Wir wollen uns natürlich hier unsere Sporen im Kampf verdienen. Leute wollten teils kämpfen, haben sich den Kampf gesucht, haben verloren, waren sauer, haben den Kampf wieder gesucht, haben wieder verloren, haben sich als Kriegshelden feiern lassen. Das war's. Es gibt so viele gute Soldaten, Situationen in Auslandseinsätzen, egal wer, die einen guten Job verrichten. Und ich finde es halt eben tragisch, dass Leute, eine geringe Anzahl, die Macht haben, sowas kaputt machen zu können.
Philipp Porzig hatte am Karfreitag den Auftrag, dem Zug, der unter Feuer geriet, zu Hilfe zu eilen. Das waren natürlich schwere Vorwürfe, die er damals erhob, von wegen man habe sich durch ein bewusstes Suchen des Gefechts Medaillen verdienen wollen. Und daher haben wir auch den Zugführer jenes Trupps, der diese Minensäuberung durchführte, gefragt, wie er das sieht. Mario Kunert heißt er.
Die Lage hat es einfach so hergegeben und wir hatten ja einen klaren militärischen Auftrag. Ja, ist ja nicht so, dass wir hier bei Windschirmer waren, sondern wir waren dort eine falsche Meerkompanie. Die falsche Meerkompanie hatte den Auftrag und den haben wir umgesetzt. Ja, und dass es halt so kommt, hätten wir uns natürlich auch nicht vorgestellt und auch nicht gewünscht. Aber so ist das doch mal. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ich weiß nicht, was wir hatten anders machen sollen. Bei mir blieb ja eigentlich gar keine andere Wahl in der Situation. Ich habe versucht, einfach mit meinen Männern da wieder rauszukommen.
Ich denke, wir haben damals mit unserem Podcast zum ersten Mal eigentlich viele Fragen, viele Ungereimtheiten zutage gefördert, ohne aber abschließend Antworten liefern zu können. Auch Mike Mutschke, mit dem wir ja lange und wiederholt gesprochen haben, stellte sich im Nachhinein Fragen. Das wurde in unserem Interview im Jahr 2021 deutlich, ohne eine endgültige Antwort parat zu haben, auch von seiner Seite aus. Als ich ihn damals fragte, ob das Gefecht vermeidbar gewesen wäre, hat er dies gesagt.
Ja, da bin ich schon recht gut von überzeugt, dass es vermeidbar gewesen wäre. Ne? Das war halt, wie gesagt, der Rückzugsort der Taliban. Und bekannt war, dass es halt eigentlich wie eine ausgebaute Stellung ist oder Festung ist. Das war meines Erachtens soweit auch bekannt. Aber ich finde, es ist unheimlich schwer, von außen sich drüber zu äußern, wenn man nicht vor Ort ist. Weil man hat nur Sekunden, wo man entscheiden muss. Ne? Und dann entscheidet man nicht nur für sich, dann entscheidet man für 20, 30 Menschen. Und da versucht man immer das Bestmögliche aus der Situation rauszuholen. Ne? Und dass nicht immer alles klappen kann, sollte jedem auch bewusst sein.
Und jetzt, Christoph, gibt es ganz aktuell ein neues Buch zu diesem Gefecht, das du nicht nur gelesen, sondern du hast auch mit dem Autor gesprochen. Welche neuen Erkenntnisse gibt es da?
Nun, Wolf Greges, selbst ein Afghanistan-Veteran, hat viel gesammelt für dieses Buch, das Karfreitagsgefecht, deutsche Soldaten im Feuer der Taliban. Und er hat viele Details, Dialoge, Szenen, die das Gefecht erlebbar machen aus verschiedenen Perspektiven. Und er hat aber auch einige neue Fakten, die so noch nicht veröffentlicht wurden. Neu ist vor allem, Anlass für diese Minenräumung, so schreibt Greges das, war eine bevorstehende Aktion des Kommandos Spezialkräfte, des KSK, genau der Task Force 47, bekannt beispielsweise auch aus der Bombardierung der Tanklaster 2009 nahe Kunduz. Eine recht eigenständige Einheit war das damals mit Beteiligung des BND. Deren erklärtes Ziel war es, einen hochrangigen Taliban-Führer in Isakir festzunehmen. Zuvor haben sie die Lage aufgeklärt und dann die Aktion kurzfristig abgeblasen, schreibt und erzählt Wolf Greges mit Berufung auf Beteiligte.
Erkundungsergebnisse haben nahegelegt, dass Isakir zur Verteidigung vorbereitet ist, dass es eben befestigt ist mit Munitionsverstecken, Laufgräben, Waffendepots, Häuser, die eben da zur Verteidigung eingerichtet sind nach allen Regeln der Kunst. Und dass es unglaublich schwer ist, dann mit dem zur Verfügung stehenden Kräfteansatz eben einen solchen Zugriff durchzuführen.
Aber auch wenn das so stimmen sollte, offene Fragen bleiben trotzdem. Warum hat denn die Minenräumung trotz dieser Gefahr in Isaacen überhaupt stattgefunden? Warum wurde die nicht auch abgesagt? Warum wagte sich der Golfzug der Fallschirmjäger unter Mario Kunert nach Isaacen vor, trotz Gefahr und trotz eines eindeutigen Befehls?
Das habe ich bestätigt bekommen, dass im Zuge der Befehlsausgabe dann eben auch vom PRT-Kommandeur Zudrop befohlen wurde, die Ortschaft Isaacen sei nicht zu betreten, selbst unter Feuer sei diese Ortschaft nicht zu betreten. Das ist das, was mir von mehreren Seiten aus bestätigt wurde oder erzählt wurde.
Fragezeichen bleiben auch, weil unter anderem der damalige Kommandeur und inzwischen pensionierte General Reinhard Zudrop sich nie dazu geäußert hat. Und weil die Bundeswehr zu diesen Punkten schweigt, bis heute. Aufgrund entsprechender Einstufung als Verschlusssachen aus Gründen der militärischen Sicherheit bitte ich um Ihr Verständnis, dass wir zu einzelnen Aspekten im Sinne Ihrer Fragestellung keine Angaben machen können und dürfen, hat uns eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums geschrieben. Das ist natürlich schwer verständlich, 4 Jahre nach Abzug der Bundeswehr und 15 Jahre nach Ende dieses Gefechts.
In der offiziellen Bundeswehr-Geschichtsschreibung und ja auch in großen Artikeln und Sendungen wurde das Karfreitagsgefecht ja immer anders erzählt. Als Hinterhalt, als Überraschungsangriff, im Prinzip ja als ein Ereignis, dem man ausgeliefert war und aus dem die Soldaten dann immerhin noch das Beste gemacht haben, was möglich war zu dem Zeitpunkt. In der Regel liest man da eher eine Heldengeschichte ohne weitere Zwischentöne. Das, fand ich, klang bei uns damals schon ein bisschen anders, klingt aber jetzt nochmal anders mit all dem, was wir gehört haben und was Wolf Greges ja gesammelt und aufgeschrieben hat.
Ja, absolut. Und es stellt sich danach ja die Frage für viele, die das hören und lesen, warum besteht denn so wenig Interesse in der Bundeswehr, die ganze Geschichte zu erzählen mit ihren Widersprüchen, inklusive der Frage, was ist an diesem Tag schiefgelaufen? Hätte man etwas besser machen können vor Ort in Isaacen, aber auch auf Ebene der Offiziere, die das geplant und befohlen haben? Hat da jemand Fehler gemacht? Haben Soldaten da den Kampf gesucht, statt angesichts der Gefahr durch die ausgebauten Taliban-Stellungen den Kampf zu vermeiden? Entscheidender Punkt war offensichtlich ganz schnell nach dem Gefecht die öffentliche Wirkung. Denn diese Heldengeschichten erschienen innerhalb weniger Tage und Wochen. Will und kann die Bundeswehr da widersprechen, differenzieren, damals wie heute?
Ich unterstelle der Bundeswehr, und das meine ich nicht mal böse, aber eine große Angst vor der öffentlichen Meinung. Sie ist sehr auf ihre Außendarstellung bedacht. Und ihre Strategie, mit solch kritischen Ereignissen umzugehen, ist in der Regel, bis heute ist auch mein Eindruck, ist nichts zu sagen, nichts zu tun, zu schweigen, das auszusitzen. Das, glaube ich, das macht sie in der Regel. Das hat sie bei dem Gefecht auch gemacht. Die Angst vor der öffentlichen Meinung ist groß, dass man sagt, gerade in den ersten Jahren, die ohnehin schlechte Meinung der Öffentlichkeit zu diesem Einsatz wird noch weiter nach unten gedrückt. Die Bundeswehr kommt noch mehr auch in eine politische Erklärungsnot vielleicht oder eine strategische Erklärungsnot.
Inzwischen wird ja an mancher Stelle in der Bundeswehr differenziert erzählt, auch in der Ausbildung, etwa im Zentrum Innere Führung haben wir gehört. Es gibt Lessons learned, also die Frage, was hat man aus diesem Gefecht gelernt, was sollte man künftig anders machen, aber eben nicht breit in der Truppe und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Und da ist auch das Verteidigungsministerium bis heute sehr schmallippig und schrieb uns, dass zum Hergang der Ereignisse nur auf das verwiesen wird, was öffentlich schon verfügbar ist. Und das sind eben nicht all diese Details, von denen wir wissen und von denen Wolf Greges schreibt. Wir sind weiter an Details zum Gefecht interessiert. Also gerne Hinweise schicken an uns, an die Redaktion von Streitkräfte und Strategien unter streitkräfte@ndr.de.
So viel, Christoph, zum Thema Aufarbeitung. Klar ist aber auch, nicht nur für die Hinterbliebenen der Gefallenen ist das ein ganz, ganz wichtiger Tag, ein Tag des Gedenkens nämlich.
Ja, und das fällt dieses Jahr zum 15. intensiver aus als sonst. Der Wald der Erinnerung im Einsatzführungskommando in Potsdam wird zum Ort des Gedenkens von weit über 100 Beteiligten des Gefechts und auch von Angehörigen der Opfer. Und es gibt auch Gedenken in Seedorf am Standort der Fallschirmjäger, die ja damals am härtesten betroffen waren. Dort gibt es eine Kranzniederlegung am Mahnmal, alles ohne Öffentlichkeit intern. deutlich sichtbar sein, sollen dann aber die Teilnehmenden des 15K3-Marsches in Seedorf und bundesweit. 15, weil 15 Jahre Karfreitagsgefecht, K steht für den Karfreitag und 3 für die drei Toten dieses Gefechts. Und dieser Marsch, der hat immer mehr Zuspruch. Letztes Jahr waren über 16.000 Menschen, vor allem aus der Bundeswehr selbst, die mitmarschiert sind, mitgemacht haben. Dieses Jahr werden es mutmaßlich noch mal mehr. Und durch den Kauf von Aufnähern wird Geld für Versehrte und Kinderhospize gesammelt. Jeder entscheidet selbst, der mitmacht, wie er den Tag gestaltet. Einzige Bedingung, 15 Kilometer mit 15 Kilogramm Gepäck. Der 15K3-Marsch ist eine private Initiative, aber das Verteidigungsministerium, so hat man uns gesagt, schätzt diese Initiative und unterstützt sie von außen.
Dann lass uns noch ganz kurz über die Frage reden, welche Erkenntnisse sich denn ziehen lassen, wo wir ja jetzt gerade in einer Phase sind, in der die großen Auslandseinsätze erstmal vorbei sind definitiv, wo sich alles auf die Verteidigung der Ostflanke der NATO konzentriert. Ich hatte schon damals, kurz nach dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan, mit dem ehemaligen Kommandeur für Nordafghanistan und dann langjährigen NATO-General Jörg Vollmer gesprochen, der damals Zweifel anmeldete, ob sich Lehren aus Afghanistan wirklich eins zu eins übertragen lassen auf die Abschreckung gegenüber Russland.
Mach das mal an einem Beispiel fest. Unsere Pioniere der Bundeswehr haben 20 Jahre lang erfolgreich ausgebildet Counter-IED. Das heißt, sie haben also festgestellt, wo sind Sprengfallen, wie entschärfe ich die Sprengfallen mit den entsprechenden Mitteln. Sie haben aber über 2 Jahrzehnte keine Brücken gelegt mehr. Das sind eben Defizite, die wir wieder auffüllen müssen. Und Afghanistan war dort, wo die Bundeswehr eingesetzt ist, die Unterstützung und der Kampf bis auf der Ebene eines Bataillons. Jetzt ist wieder gefordert der Einsatz der verbundenen Kräfte in größeren Operationen, gemeinsam mit der Luftwaffe, gemeinsam mit den Fähigkeiten der Marine, im Cyberraum, im Space. Also all diese Dinge haben eine ganz andere Dimension als das, was wir entsprechend in Afghanistan geleistet haben.
Aber trotzdem, Christoph Wolf Greges sagt ja, es würde sich trotzdem lohnen, dies nicht in Schubladen alles verschwinden zu lassen, was man an Erkenntnissen dort gesammelt hat.
Ja, genau. Es geht um Offenheit, es geht um Transparenz, Fehlerkultur und es geht um Traditionspflege. Auch solche harten Gefechte mit solchen Folgen gehören zur Geschichte der Bundeswehr und zum Berufsbild des Soldaten. Und vieles an diesem Gefecht ist in den Augen von Wolf Greges noch aktuell, obwohl es heute ja kaum mehr um Auslandseinsätze geht und um Gefechte gegen Aufständische, sondern um Landes- und Bündnisverteidigung angesichts des Ukraine-Krieges.
Für den einzelnen Soldaten, der vorne liegt, das Mündungsfeuer der Taliban sieht, für den macht es keinen Unterschied, ob das ein Mündungsfeuer der Taliban ist, ein Mündungsfeuer irgendeiner Miliz oder eines russischen Soldaten, das macht für den keinen Unterschied. Das fühlt sich vorne immer gleich an. Auch wenn natürlich der Russe gepanzerte Verbände hat, die Afghanen nicht hatten. Und wenn der Flugzeuge hat und wenn der Drohnen hat. Aber runtergebrochen, sozusagen auf das Elementarste des Soldaten, des Kampfs, abgesessen mit dem Gewehr gegen einen Feind, der mir auf 100, auf 200 Meter gegenüber liegt, ist es immer das Gleiche. Ob nur im Staub vor Isaac Kehl oder im Eis Nordosteuropas.
Zu hoffen ist, dass die Erfahrungen aus dem Afghanistan-Einsatz in diesem Sinne ausgewertet und weitergegeben werden an die Soldaten, die nicht dabei waren.
Vielen Dank an Christoph Heinzle. An dieser Stelle der Hinweis, dass wir gerade beide verschärft an einer 4. Staffel von Killed in Action arbeiten. Diesmal geht es nicht mehr so sehr um Afghanistan, sondern um den Umgang der Bundeswehr mit seinen Traumatisierten, auch mit denen aus dem Karfreitagsgefecht. Mehr dazu auch hier bei Streitkräfte und Strategien Mitte Mai. Wer aber schon jetzt mehr über das Karfreitagsgefecht erfahren will, findet dazu Ausführliches in der 1. Staffel von Killed in Action. Unter anderem in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu finden Sie auch in unseren Shownotes.
Danke, Kai. Gut, dass ihr Afghanistan und den Bundeswehreinsatz seit Jahren so konsequent im Blick behaltet. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Kai Küstner und Stefan Niemann. Und wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich einen spannenden Podcast mit Beobachtungen rund um Donald Trumps zweite Amtszeit von einem Kollegen, den Sie wahrscheinlich auch schon mal im Fernsehen gesehen haben.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, einer der beiden Co-Hosts von Amerika, wir müssen reden. Und in unserer neuesten Folge sprechen Jiffer und ich über eine ganze Reihe von aktuellen Entwicklungen in den USA. Man kommt ja kaum hinterher, so viel ist da schon wieder passiert. Aber wirklich herausgeragt haben in den vergangenen Tagen natürlich zum einen das Datenleck aus dem Signal-Chat-Verlauf, bei dem es ja um einen Angriff auf Houthi-Milizen im Jemen ging und keiner offenbar gemerkt hat, dass ein Journalist mit im Chat war. Und wir sprechen auch über die neuen Zölle von 25% auf Autos und vielleicht auf noch viel mehr Dinge, die ja diese Woche in Kraft treten sollen. Also das und mehr in der neuesten Folge von Amerika, wir müssen reden. Hört doch mal rein.